Neue Woche, neuer Podcast. Ihr wolltet drüber sprechen. Heute sprechen wir darüber. Braucht der Standort Bremerhaven wirklich eine zweite Eishalle oder nicht? Darüber haben wir mit einigen Leuten gesprochen, unter anderem mit Sportdirektor Sebastian Furchner, mit dem ersten Vorsitzenden des EIV Bremerhaven, Florian Müller. Und wir blicken nochmal zurück auf eine ältere Folge. Da hat sich nämlich der Geschäftsführer der Stadthalle Bremerhaven und damit auch der Geschäftsführer der Eisarena Bremerhaven zu Wort gemeldet in einem unserer ehemaligen Podcasts und hatte uns ein paar Gründe genannt, warum das eigentlich alles so schwierig ist, und er hatte damals auch schon einen Blick in die Glaskugel gewagt. Also eine Spezialfolge ganz für euch. Viel Spaß mit Folge
206.
Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
Es ist der 10.12. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen zweiten Advent gehabt. Malte, hattest du einen schönen zweiten Advent?
Hab ihn ja mit dir verbracht. Konnte ja nur schön sein, oder?
Stimmt. Na, nicht ganz. Wir haben uns ein paar Sekündchen davor verabschiedet, quasi.
Ja, aber wir waren noch zusammen beim Hockey, Nico. Also haben wir uns doch nochmal gesehen. Also
da vergesse ich es schon fast wieder.
Fast reingefeiert und dann nochmal gesehen. Und dann wurden wir auch noch reichlich beschenkt. Das war toll.
Das stimmt, das kam auch noch dazu. Da habe ich das fast verdrängt. Wir waren so wenig in der Saison. Ich glaube, das zweite Mal war das erst, dass wir in der Saison in der Eisarena waren. Gemeinsam.
Also gemeinsam, ja.
Genau, gemeinsam. Also es hat Glück gebracht. Und ich glaube, bei beiden Spielen waren wir erfolgreich. Also wir sind die Glücksbringer der Fischsturm Pinguins. Soweit können wir, glaube ich, schon fast gehen.
Zumindest, wenn wir zusammen da sind. Alleine hat es 2 Tage vorher in Iserlohn nicht so gut funktioniert. Aber jetzt gehen wir schon zu weit. Also wir wollen das ja gleich chronologisch aufarbeiten.
So ist es. Ganz kurz, um das auch einmal chronologisch abzuarbeiten. Die geht's gut?
Ja, top. Dir auch?
Jo, auch gut. Dann lass uns das doch ganz kurz chronologisch aufarbeiten. Wir haben gesagt, das wird eine kleine Spezialfolge werden. Wir wollen einiges über die zweite Eishalle erfahren. Wir wollen darüber reden. Wir wollen über die Beweggründe sprechen. Warum wolltet ihr die unbedingt? Und warum ist sie nicht da? Das sind so die beiden Fragen, die wir uns am meisten stellen. Die wollen wir beantwortet bekommen, aber back to the roots. Wir müssen erstmal alles von vorne aufarbeiten, bevor wir zu diesem Thema kommen, wo wir natürlich ganz kurz über die vergangenen 3 Spiele sprechen, weil es waren wichtige Spiele, manchmal sogar wegweisende Spiele und mehr oder weniger erfolgreiche Spiele waren es. Wir fangen chronologisch an. Ich glaube, wir können schnell einen Haken hinter diesen ersten beiden Spielen setzen. Beides 4-0 Niederlagen gewesen. Eins konnte man, wenn man will, erwarten, obwohl ich mich da persönlich ja nicht weit aus dem Fenster lehnen kann, nach unserer Debatte im letzten Podcast. Und eine, die sehr überraschend kam, sage ich mal so. Fangen wir mit Genf an. Und ich glaube, ich kann das Fazit vorwegnehmen, wenn ich sage, war schon eine verdiente Niederlage.
Ja, das haben ja viele nicht so gesehen bei Instagram. Wobei ich sagen muss, ich bin da bei dir. Ich finde, am Ende haben wir es schon verdient verloren. Man hat sich da vielleicht teilweise so ein bisschen blenden lassen von dem Torschuss plus, was Bremerhaven hatte. Allerdings muss man sagen, dass Genf den Pinguins zwar viele Schüsse auch gegeben hat, aber viel von außen, viel einfach für den Torwart. Und die dann doch ein bisschen gefährlicher waren, hat der Goalie halt wirklich sehr gut entschärft. Der hatte einen überragenden Tag, da kann man nicht anders sagen. Ja, und Genf einfach abgezockt. Und da greife ich gleich gerne direkt die erste Mail auf von Marc. Der hat uns nämlich geschrieben. Erstmal hat er gesagt, Nico, du bist jetzt wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen.
Aua.
Ja. Aua. Aber ja, meinte natürlich, oder er hat mich auch korrigiert, sagte ja, nee, also so als schwächstes Team würde er uns jetzt auch nicht betiteln, aber eben als unerfahrenstes Team, was da im Viertelfinale steht. Und es hat sich in diesem...
Will so ein bisschen das zwischen uns einnehmen.
Ja, und er in dem Spiel, meint er, hat sich dann halt gezeigt, ja, was Erfahrung ausmacht in der Champions League. In den richtigen Momenten die Tore machen, einfach nichts anbrennen lassen. Sie haben sich top auf Bremerhaven eingestellt. In den Special Teams hatten wir 0,0 Chance. Das ist auch ein sehr seltenes Ereignis gewesen in dieser Saison. Und ja, letztendlich 0-4 ist natürlich ein brutales Ergebnis. Aber ja, Marc sagt auch, ist nichts unmöglich im Rückspiel in Bremerhaven. Träumen darf man ja.
Das habe ich mir stark als Motto mitgenommen. Ich glaube, anders kann man es auch gar nicht angehen. Es müsste schon ein kleines Wunder von der Weser her, sage ich mal so, um das Ding noch, das Ruder noch rumzureißen. Aber wenn wir diesen Erfolg holen wollen, dann auf jeden Fall vor heimischer Kulisse. Und ich bin optimistisch, dass wir auf jeden Fall gewinnen werden. Wie hoch, darüber werden wir ja später vielleicht nochmal kurz sprechen. Wir müssen auch nochmal ganz kurz drüber sprechen, weil ich es sehr spannend finde, über die Reihenkonstellation, weil die total unspektakulär war. Und das finde ich halt immer noch so einen spannenden Fakt, weil wir haben super viel Ligabetrieb, super viele Spiele in der DEL, denn totale Belastung in der Champions Hockey League. Man sieht, viele Mannschaften rotieren sehr stark rum. Manche Mannschaften nehmen es halt nicht so ernst. Wir 100% legen wir da rein. Das sieht man schon sehr. Da ist an der Starting Six, also komplette Aufstellung eigentlich, alles wie im ganz normalen Liga-Alltag. Da hat sich nicht viel getan. Franz Repp im Tor gewesen, vielleicht ein bisschen unglücklich jetzt die letzten Spiele, hat jetzt keine groben Schnitzer gemacht, aber so ein oder anderen Situationen hat man sich selber schon gesagt, ja, an guten Tagen hat er den vielleicht, sag ich mal so. Da waren auch ganz viele Gurkentore dabei, wenn wir den Blick auf Iserlohn auch richten, aber auch gegen Genf halt. Das kommt halt auch noch dazu, aber ich glaube, wenn du zweimal 4-0 verlierst, dann ist halt nicht nur der Torhüter daran schuld, der vielleicht keinen Sahnetag diesmal erwischt hat, wie sonst immer diese Saison, das müssen wir ja auch ganz ehrlich sagen, sondern lief einiges vielleicht nicht so optimal zusammen. Du hast mir sehr früh nämlich auch schon im Spiel geschrieben, ist halt ärgerlich, da Jeglitsch trifft das leere Tor nicht, sondern den Pfosten, und im Gegenzug bekommen wir dann die Bude. Das war so ein bisschen sinnbildmäßig für das Spiel. Wir hatten einige Chancen gehabt, bloß wenn man sie vorne nicht macht, kriegt man sie hinten einen geschenkt, und genauso war es dann ja auch im Spiel.
Ab ins Phrasenschwein damit, ne? Ja, aber fand ich eigentlich ein ganz guter Vergleich. Franz Repp hat die Eierdinger kassiert, und bei Gutlewskis fällt das Ding halt aufs Tor und er kann sich da irgendwie noch hinstellen gegen Schwenning und den noch retten, ne? Das ist dann irgendwie der feine Unterschied.
Momentane Form, ne? Muss man sagen.
Ja.
Aber gut. Komm, lass uns mal einen Blick weiterwerfen. Wird nicht schöner, wird eher schlimmer, um ehrlich zu sein. Wir blicken auf das Spiel in Iserlohn. Du kannst noch ein bisschen bessere Einblicke geben, weil du live vor Ort warst. Stimmung war in der Halle ja gut. Leider bei der Heimmannschaft dann eher. Auch da kann ich es ja nur sportlich zusammenfassen, bevor du ein bisschen was vielleicht zur Auswärtsfahrt noch erzählen kannst. Ich glaube, wir können mit Fug und Recht behaupten, das war das schlechteste Spiel seit langer Zeit. Auf jeden Fall das schlechteste Spiel in dieser Saison, was wir absolviert haben. Eigentlich ganz okay gestartet, würde ich sagen. Wo man so dachte, okay, irgendwie gut reingekommen, machen wir jetzt gleich das 1-0, dann läuft alles seinen Weg, aber dann irgendwann geriet dieses Spiel komplett aus unseren Händen, und dann ist es halt, wie es halt läuft gegen Tabellenletzten, die mit Ach und Krach halt alles probieren, in dieses Spiel hineinzuwerfen, nur über Kampf hineinkommen können, dann machen sie halt das 1-0, dann ist die komplette Halle, ist natürlich hinter dir, und das pusht dich, und das hat die Pinguins in so einen kleinen Strudel, Abwärtsstrudel gebracht, dann lief auf einmal nichts mehr zusammen. Die einfachsten Pässe kamen nicht mehr an, die Abschlüsse waren nicht mehr gut, und ich weiß nicht, wir hatten auch, glaube ich, eine Mail bekommen oder eine Instagram-Nachricht, wo, ich glaube Instagram war es, wo halt gesagt wurde, wir hätten nochmal 60 Minuten spielen können und hätten dann immer noch keine Bude gemacht, und das fand ich halt eine sehr gute Zusammenfassung. Solche Tage gibt es. Wir hatten, ich müsste mir in Erinnerung rufen, wie die letzten Spiele halt ausgegangen sind, aber ich kann mich an auf jeden Fall nicht viele Spiele erinnern, wo wir sagen mussten, okay, wir haben gegen wirklich hinteres Tabellenfeld, haben wir jetzt verloren. Das war jetzt einer der ersten Male in dieser Saison. Passiert, abschütteln, weitermachen, Reaktion zeigen, haben wir denn ja auch gemacht. Dazu kommen wir ja gleich. Aber unterm Strich, das war gar nichts. Auch wenn man erwähnen muss, das 2-0, was Iserlohn gemacht hat. Wir hatten schon drüber gesprochen, darum kann ich von uns sprechen. Für uns ist das halt ein irreguläres Tor gewesen. Für uns war der Schlag zuerst da, dann ging halt der Puck ins Tor, und somit ist es für uns eben halt, oder für mich, du kannst es vielleicht gerne anders begründen, falls du es anders siehst, dadurch ist es für mich halt ein irreguläres Tor. Und ich bin auch der Meinung, dass der Schiedsrichter vorher abgepfiffen hat. Das kommt auch nochmal erschwerend hinzu. Kannst du natürlich im Videobeweis nicht hören. Aber ich war der Meinung, einen Pfiff gehört zu haben, bevor der Puck im Tor war. Das kommt auch nochmal. Das kann man auch nochmal erwähnen. aber nichtsdestotrotz verdient die Niederlage.
Ja, absolut. Zu der Fehlentscheidung bin ich auf jeden Fall bei dir. Das darfst du niemals geben, das Tor. Und das ist wieder, haben wir ja letzte Folge, glaube ich, erst drüber gesprochen, frage ich mich, wenn du rausgehst, dir das anguckst, wie du da dann einfach zu der Entscheidung kommst, nee, das gebe ich. So, also für mich regulär. Das bleibt sein Geheimnis oder deren Geheimnis, aber ist halt so, manchmal passieren Fehlentscheidungen, damit musst du leben. Wir haben nicht wegen dieser Entscheidung verloren. War halt einfach wirklich leider ein Spiel, was immer schlechter wurde, je länger es angedauert hat. War aber in dem Sinne nicht so schlimm, weil wir natürlich doch eine feuchtfröhliche Auswärtsfahrt hatten. Weg nach Iserlohn ist nicht so weit und hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und man hat es gemerkt nach dem Spiel, das klingt jetzt total bescheuert eigentlich, aber es war vielen relativ egal, dass wir da jetzt 4-0 verloren haben. Also man war nicht so niedergeschlagen, ne? Weil man wusste, okay, wir stehen trotzdem gut da, das war jetzt ein Ausrutscher, das passiert. Nach den Champions-League-Spielen unter der Woche ist immer so ein bisschen schwierig gewesen in der Liga. Und Iserlohn hatte da auch mehr oder weniger den Trainereffekt, Co-Trainer vorher entlassen. Auch wenn es nur der Co-Trainer war, hatten sie natürlich nochmal einen neuen Input, vielleicht ein bisschen mehr Feuer drin gehabt. Und ja, durch die Stimmung in der Halle dann auch ein gutes Spiel gemacht. Jetzt auch nicht überragend gespielt, die Roosters, aber ein solides Spiel gemacht, gut verteidigt auch, guten Torwart gehabt. Ja, aber ansonsten, Halle ist stimmungstechnisch zwar gut, ansonsten ein ziemlich alter Schuppen. Und die Fans, ich sag mal so, ich habe auch mich mit vielen netten Fans unterhalten, aber die, ich sag mal, der Mittelteil des Stehblocks war schon unnötig hitzig, finde ich. Also habe ich nicht verstanden, wieso. Anstatt sich über den Erfolg der eigenen Mannschaft zu freuen, eher gehässigte Gesänge gegen Bremerhaven. Weiß ich nicht.
Schlechter Gewinner, halt, ne?
Ja, aber ich habe gehört, das passiert nicht nur gegen Bremerhaven, es passiert generell da. Aber da frage ich mich auch, warum? Also muss ja nicht sein.
Ja, also ich bin auch der Letzte, der irgendwie was dagegen sagt, wenn man mal was gegen die Fans singt. Ich finde, zu einem gewissen Teil gehört es einfach zum Sport dazu, zu Rivalitäten dazu. Es ist nun mal, dass ein Team gegen das andere spielt. Aber ich finde, in Bremerhaven ist es halt sehr ausgewogen, finde ich. Da hörst du denn mal, wenn es hitzig wird, denn es ist für die Fans wie so ein Schalter, der dann umgelegt wird. Dann wird halt gegen die Gästemannschaft eben halt ein bisschen gepiekst, wird dort. Aber ich fand es schon sehr krass, beziehungsweise Bremerhaven kriegt dann, oder wir, unsere Fans, kriegen dann immer so die Kurve, dass man dann auch wieder sehr schnell umschaltet und sagt, okay, jetzt gegen den Gegner geschossen, jetzt wieder kompletter Fokus auf unsere Mannschaft, weil darauf sollte ja immer der Fokus liegen. Ja? Du willst deine Mannschaft unterstützen und nicht die anderen niedermachen, so in der Art und Weise, weil das bringt dir ja auch nichts. Und das hatte ich so ein bisschen, dieses Feingefühl, was wir in Bremerhaven, finde ich, sehr haben, hat mir dieser nur ja komplett, der war ja komplett weg. Da war ja, also mindestens 30% waren ja Fangesänge gegen Bremerhaven, hat man so das Gefühl gehabt, was schon ein sehr, sehr hoher Anteil ist. Und nochmal, zum gewissen Teil gehört es dazu, aber ab einem gewissen Punkt dachte ich, okay, jetzt ist es halt einfach nur lächerlich.
Ja, es gab aus unserem Blog dann eigentlich die Standardantwort, in Europa kennt euch keine Sau. Und dann war eigentlich immer auch relativ schnell wieder Stille. Also ja, war dann auch natürlich irgendwo ein witziger Schlagabtausch, gesanglich, aber habe ich trotzdem nicht verstanden, warum da so viel Feuer reingebracht wurde. War gegen Schwenningen beim Heimspiel deutlich entspannter.
Ich wollte gerade sagen, in Europa kennt euch keine Sau, ist ein super Übergang jetzt auf die Schwenninger Wild Wings. Gegen die konnten wir ja einen doch sehr souveränen Sieg einfahren. Schade, kein 4-0, ne? Muss man auch mal... Ist mir gerade mal so aufgefallen, das würde meinen inneren Monk hätte sehr befriedigt, muss ich sagen.
Aber mal wieder zu null, Mensch.
Ja, also jetzt lange nicht. Drei Spiele hintereinander zu null. Ja, hört sich besser an, als es war.
Ja, war eigentlich ein langweiliges Spiel, ne?
Ja, also wir waren zusammen da, haben das Spiel live verfolgen können. Und ich gehe immer, ich bin irgendwie oft gegen Schwenning im Stadion gefühlt. Und immer gehe ich mit dieser Erwartungshaltung hin, dass ich mir denke, boah, heute könnte es ja mal was anderes werden. Heute könnte es ein anderes Spiel sein, weil ich denke mir auch so, boah, da stehen über die Jahre hinweg immer komplett andere Mannschaften da wieder auf dem Eis, vor allem in Schwenning ist das halt der Fall. Und das kann ja nicht immer das gleiche Spiel sein. Auch der Trainer hat sich ja zwischenzeitlich mal geändert und so. Aber es ist, gut, die letzten zwei Heimspiele, glaube ich, aus letzter Saison ausgeklammert, die wir recht sehr souverän gewonnen haben. abgesehen davon, aber immer das gleiche Spiel. Du könntest jedes Jahr das gleiche Spiel immer wieder wiederholen und es wird genauso aussehen halt. Und es war halt genau das, was zu erwarten war. Wenig Torchancen auf beiden Seiten. Du hattest nach dem Spiel gesagt, du hast das Gefühl, dass Gudlewskis nicht mal 20 Schüsse abbekommen hat. Ich glaube, es waren 18 Schüsse auf Gudlewskis Tor, was ich schon einen extrem geringen Wert finde, obwohl unser Wert jetzt nicht exorbitant höher war. Es war geprägt von irgendwie so kleinen Nicklichkeiten. Es war doch in gewisser Art und Weise irgendwie so aggressiv, so eine hitzige Stimmung drin, wo man nicht ganz genau wusste, wo es herkommt. Aber wäre das nicht da gewesen, so ehrlich müssen wir auch sein, dann wäre dieses Spiel ja komplett in die Langeweile versunken. Also nichtsdestotrotz, da kannst du gleich nochmal einsteigen, haben wir nach dem Spiel gesagt, aber eine erwachsene Leistung gewesen. Das war irgendwie, man hat das solide runtergespielt, man hat geführt, ich glaube jedes Drittel ein Tor gemacht und man hat es so total souverän, ohne was anbrennen zu lassen. Es waren einer der einfachsten drei Punkte von außen betrachtet, die wir wahrscheinlich diese Saison geholt haben.
Ja, genau, war irgendwie so ein Spiel, was nie in Gefahr war. Ne? Von Minute 1 an hatte man das Gefühl, wir sind irgendwie klar die bessere Mannschaft und werden dieses Spiel gewinnen. Ja. Und das hat sich über die ganzen 60 Minuten so erstreckt. Schwenning wusste das auch, weil am Ende auch beim 0-3, ich meine, ist nicht gang und gäbe, dass du dann deinen Torwart noch ziehst, aber sie haben es wirklich gar nicht erst in Betracht gezogen, das zu versuchen, weil ich glaube, Schwenning hatte wirklich wenige Passagen, wo sie länger als 15 Sekunden den Puck hatten. Ich glaube, Puckbesitz technisch, ohne die Statistik jetzt zu wissen, waren wir deutlich überlegen und das hat auch eben diese Sicherheit ausgestrahlt ins Publikum. Stimmung war trotzdem gut, auch wenn das Spiel relativ langweilig war. Arena war da, gut angefeuert und war wichtig, diese Reaktion zu zeigen nach dem Spiel am Freitag.
Bin ich absolut bei dir auch. Da können wir nochmal ganz kurz auf die Torschützen schauen. Vikingstad, gutes Spiel gemacht, sehr gutes Spiel gemacht. War auch am ersten Tor beteiligt. Super Aufbau von Moorman über die Bande, sich den Puck gefischt, denn selber das Spiel, selber das Spiel aufgebaut. Vikingstad mit einem schönen Pass wieder auf Moorman. Perfekter Abschluss, es war wirklich schön gemacht. Denn es ist Verlitsch halt da, wo ein Verlitsch steht. Einfach perfekt, hat ihn auch gut gemacht. Und Uha. Also wilde Kombination. Uha mit Assist von Rausch und Gudlewskis. Ich glaube, hättest du darauf vor der Saison getippt, dass genau diese Konstellation zustande kommt, wärst du reich. Also das ist ganz wild gewesen, war ein bisschen sinnbildmäßig. Emmy war überall rein hinweg, alle waren okay, sag ich mal so. Okay bis ja. Gut.
Wir haben uns natürlich einen Spieler rausgesucht, haben wir auch bei uns auf der Instagram-Seite schon gepostet, ne? Wie im Rausch. Das Wortspiel passt. Maxim Rausch ist uns gestern nochmal wieder aufgefallen beim Spiel, weil eigentlich hätten wir gar nicht gedacht, dass wir ihn in dieser Saisonphase so oft in Bremerhaven sehen, wenn wir ehrlich sind. Weil vor der Saison haben wir klar gesagt, Mensch, der wird häufig in Krimitschau sein, der wird hier eigentlich gar keine große Rolle spielen. Pustekuchen, der Mann hat fast 13 Minuten Eiszeit pro Spiel im Durchschnitt, was ein ziemlich hoher Wert ist für einen U-Verteidiger. Klar hat auch von Verletzungen profitiert, aber selbst jetzt als siebter Verteidiger kriegt er seine Eiszeiten und liefert ja auch ab. Hat schon 3 Assists in 24 Spielen.
Weißt du, wie viel Eiszeit er gegen Schwenning bekommen hat? Ansonsten machen wir da Mini-Quiz
nee, draus. Weiß ich nicht.
Ich gebe dir 30 Sekunden, darfst du dann nebenliegen.
30 Sekunden darf er nebenliegen, okay. Ich sage, gegen Schwenning hatte er eine Eiszeit von 14,27.
Boah! 3 Sekunden daneben.
Ach du Scheiße, ehrlich? Wie viel hat er?
14,24.
Geisteskrank. Ich schwöre, bei Gott, ich habe nicht geguckt.
Also. Krass. Respekt. Okay. Wild.
Aber ich hätte halt so vom Gefühl her, dachte ich, so ein bisschen über seinem Durchschnitt, weil er ist schon, vor allem im letzten Drittel, habe ich ihn gefühlt immer gesehen. Und ja, aber das zeigt ja nur noch mal, wie viel Vertrauen er auch bekommt vom Trainer. Das ist natürlich eine blöde Situation für Ryan Betterhaar, der jetzt in Krimitschau quasi festhängt. Aber ist halt so, so ist der Sport. Und ich weiß nicht, Nico, wenn du nichts dagegen hast, können wir auch den Sportdirektor Sebastian Furchner mal dazu hören, wie er denn die Rolle von Maxim Rausch so sieht bei den Pinguins. Bist du ready?
Ich bin sowas von ready.
Wir sehen natürlich mit großer Freude die Entwicklung von Maxim, der sich voll reinhaut, der jeden Tag versucht, besser zu werden, der Schüsse blockt, der die einfachen Sachen richtig macht und sich jetzt auch immer mehr zutraut und immer mehr an Selbstbewusstsein gewinnt und dadurch auch sein Spiel weiter verbessert einfach. Aber er ist sich halt auch einfach nicht zu schade, die Drecksarbeit zu machen. Und deswegen sind wir sehr glücklich mit seiner Entwicklung. Aber genauso das Gleiche gilt für die anderen jungen Spieler, die sich immer weiterentwickeln und wo keiner aus dem Fokus gerät. Also sowohl der Rajan, der viel Eiszeit in Krimmetschau und viel Verantwortung übernimmt und auch immer wieder bei uns Eiszeit bekommt, auch gerade in der Champions League. Und da sind wir auch sehr glücklich mit seiner Weiterentwicklung. Das Gleiche gilt für den Fabian Herrmann und für den Justin Büsing, der auch heute wieder wirklich eine gute Leistung abgeliefert hat.
Furchi denkt an alle.
Und ist Fan von Maxim.
Ja, hat man rausgehört, ne?
Ja, ne? Voll.
Aber wir auch. Ja, wollte ich sagen, also ich finde, man ist sich einig. Da können wir vielleicht auch uns endlich mal auf die Schulter klopfen, dass wir das genauso sehen wie die Experten. Dass wir auch mal Talent erkennen.
Aber vor der Saison nicht, muss man gestehen.
Aber ich kann ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen
plaudern. Wir haben dir nach Krimmenshow geredet.
Ich weiß. Aber Nico, ich habe ja mit dem Maxim Rausch geschrieben auch, nach dem Spiel gegen Schwenning. Und das kann ich verraten, so richtig hat er selber auch nicht damit gerechnet, dass er jetzt so eine große Rolle bei den Pinguinen spielt. Also hat sich aber eben gut reingearbeitet ins Team, was soll man sagen?
Ja, da sieht man halt, es wird halt belohnt, wenn man wahrscheinlich im Training alles gibt, wenn man seine Chance im Spiel nutzt, dann wird es halt belohnt. Und wenn du halt zum richtigen Moment halt wirklich bei 100% bist oder nahezu 100% bist, dann stehst du auf einmal im Line-Up und dann darfst du, ich habe gerade mal geguckt gegen Skelleftea, hat er 20 Minuten einfach Eiszeit gehabt, was ein absurd guter Wert ist. Auch, ich glaube, die ist geil. Du hast mir heute erst, nee, wann war das, heute oder gestern, hattest du mir erzählt, dass man bei Flashscore ja sehen kann, wie viele Minuten Eiszeit ein Spieler bekommt. Und da konnte ich natürlich einmal ganz kurz durchscrollen und seine Top-Eiszeit in der DL waren 18,5 Minuten gegen Augsburg. Das war, also, ne, was hat so ein Urbas wahrscheinlich im Schnitt? Was schätzt du?
Der hat im Schnitt, glaube ich, um die 17, 16,5 oder so.
Ja, und dann siehst du mal. Und mit dem Rausch haben wir jetzt 13 Minuten Eiszeit im Durchschnitt. Das ist jetzt nicht so viel weniger. Und das für eine Position, die wir, wie gesagt, nach Krimmenshow geredet haben. Also, ja. Wir sind große Fans. Furchi ist ein großer Fan von ihm. Anscheinend Sulze auch. So ehrlich müssen wir auch sein. Also, Haken hintermachen, würde ich jetzt erstmal sagen. Weißt du, wovon Sulze und Furchi noch große Fans sind?
Von Fliesen Kuhlmann.
Powerbreak. Ob Powerplay oder Unterzahl. Kuhlmanns Fliesen stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann. Seit über 35 Jahren Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann. Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com.
Bevor wir zum Thema zweite Halle kommen, wenn wir noch einmal ganz kurz aufs Sportliche blicken, das wirklich nur ganz kurz, die kühle These, die kam ja letzte Woche so halb von uns, halb von Alia, haben wir sie ja hier reingequatscht in diese Folge. Die hatte nämlich gemeint, Christian Weise ist vor dem gegnerischen Tor der beste Stürmer der Liga. Wie gesagt, keine Meinung, ist eine These, das nur nochmal, um das klarzustellen, aber wir sagen jetzt unsere Meinungen und fangen mit Lars und Mila an.
Das ist doch ein Traum. Also, die beiden haben uns, die schreiben uns ja regelmäßig und haben sich auch zu Christian Weise geäußert und haben gesagt, vielleicht ist er nicht der mit den vollkommenen Skills, aber die Rolle, die er einnimmt, spielt er perfekt. Wenn man ihn vor dem Tor sieht, wie er arbeitet, die Sicht nimmt, das ist die Stärke, die wir gerade auch im Powerplay brauchen. Und das als vierte Reihe Spieler. Nochmal Hut ab. Und da kann man nur sagen, weiter so. Und eigentlich kann ich dem wenig hinzufügen. Also Christian Weise ist vorm Tor sehr, sehr stark, macht wirklich viele, ja, erstmal viele Wege frei, schiebt die Gegenspieler da durch die Gegend, wie er möchte und nimmt dem Torwart die Sicht, hat keine Angst, dass er einen Puck abkriegt, weil ist ihm eh alles egal. Der spielt eh immer weiter. Ich glaube, der würde eigentlich bis auf das Ding mit seiner Nase letzte Saison, das war natürlich extrem, ansonsten würde der nur sehr selten vom Eis gehen. Da muss schon wirklich viel passieren. Aber Nico, du hast gegen Schwenning gesagt, dass hast du mir auf der Tribüne gesagt, habe ich nicht vergessen, dass du bei Christian Weise auch noch ganz andere Qualitäten gut findest.
Ja, also zum einen, darauf wollte ich nicht hinaus, war es natürlich das Körperliche. Er steht immer im Dienste der Mannschaft und ist immer da, wenn man ihn vielleicht in kritischen Momenten, was das körperliche Geschick angeht, mit der Faust angeht, ist er da. Aber was ich in der Situation meinte, ist, ich finde ihn wahnsinnig spielintelligent, was tiefe Pässe angeht. Das hört sich total blöde jetzt vielleicht an, von außen betrachtet, aber achte mal darauf, nicht nur im Powerplay, oft im Powerplay, wenn er die Scheibe in der neutralen Zone hat, er spielt die so zielsicher, passsicher, tief ins Drittel hinein, dass er perfekt auf den Schläger landet, denn wieder. Das ist ja blindes Verständnis, was du dafür haben musst, wahrscheinlich. Und achte mal darauf, wenn der den wirklich diesen tiefen Pass setzt, ich finde den wirklich, keiner spielt ihn besser, einen tiefen Pass, als Christian Weise. Das wollte ich nur noch mal anmerken und habe ich Malte auch mit auf den Weg gegeben während des Spiels gegen Schwenningen.
Ansage. Ich glaube ja auch, Christian Weise, der verbringt seinen Sommerurlaub immer in Slowenien. Steile These, aber dafür spielt er zu gut mit den Jungs zusammen.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich der geheime vierte Waggon des Karawanken-Express.
Richtig, der hat eigentlich, der arbeitet am slowenischen Pass. Damit die Nationalmannschaft auch von profitieren kann, ist ja klar.
Frage, Malte. Du bist Stürmer bei den Fischdom-Pinguins. Ist schon mal eine wilde These, die ich jetzt hier in den Baum
sehr utopische stelle. Vorstellung, ja.
Ja, aber, und du müsstest dir aussuchen, mit wem du zusammen, also du dürftest dir drei Stürmer aussuchen aus den Tino Fischer-Pinguins, mit denen du gerne, aus welchen Gründen auch immer, in einer Sturmreihe spielen wollen würdest. Das drei ist ein bisschen komisch, aber ich habe irgendwie für mich drei ausgemacht, mit denen ich das gerne machen wollen würde, aus verschiedenen Gründen. Darum frage ich dich nach dreien. Wer wäre das?
Ja. Also, ich glaube auf jeden Fall gerne mit Dominik Ucher, weil der würde mir auch alles wegarbeiten. Müsste ich wenig Angst haben. Dann glaube ich auch mit Christian Weise, da hättest du halt noch so einen von. Die würden dir alle fernhalten, weißt du? Dann bräuchtest du keine Angst haben und ich bin ja eher der schmächtige Typ. Von daher muss ich auch auf meinen Körper achten. Da werden die beiden für sorgen. Dann, ja, ist ja langweilig eigentlich. Wobei, nee, komm, Sieger Jeglitsch, den hätte ich auch gerne. Weil der würde, Sieger Jeglitsch würde das schaffen, dass ich ein DEL-Tor schieße.
Oh, das finde ich eine schöne These. Das finde ich wieder noch besser. Auch gewagte These, aber gut.
Ist gewagt, ja. Definitiv.
Ich hatte tatsächlich erstmal auch Christian Weise im Kopf, weil ich dachte mir so, okay, irgendjemand muss mich nur berühren und er ist da einfach. Ich habe mit dem Geschehen nichts mehr dann zu tun danach. Ich fahre vom Eis und er kümmert sich drum um das Geschehen, was da passiert. Ich finde es ein unheimlich beruhigendes Gefühl irgendwie.
Du stellst dann schon mal das Bier kalt.
Genau, eben. Und stoßt dann nach dem Kampf mit ihm darüber an. Denn natürlich in den Urbas ist für mich einfach, den gibst du den Puck, egal ob in der Defensive, neutrale Zone, Offensive, ich bin einfach beruhigt, wenn er den Puck hat. Der soll seine Runden da im Drittel drehen, bis ich mich da positioniert habe. Da weiß ich, das funktioniert, bis ich dann da irgendwann hingeeiert bin ins Drittel. Von daher gar kein Problem. Und irgendwie Alex Friesen würde ich noch irgendwie sehen wollen. Ich finde torgefährlich, unheimlich, auch ähnlicher Typ finde ich nicht so krass, aber auch ähnlich wie ein Christian Weise. Sehr körperbetonte Spiele, auch immer für Trash-Talk zu haben. Teilt auch gerne mal aus, wenn es sein muss. Irgendwie, ich würde es feiern, mit denen in einer Reihe zu spielen. Ja, kam mir gerade so im Kopf darum, weil cool. Für mich war Christian Weise war einfach gesetzt.
Weil ja, ist schon gesetzt eigentlich, finde ich ja, auch. Ne?
Gut. Aber jetzt müssen wir auch nochmal die richtige These einmal schnell beantworten. War natürlich eine gewagte These. Wir haben schon sehr viele gute DEL-Spieler, die vorm Tor sehr stark sind. Aber wobei ich Alia halt recht geben muss, diese Hand-Augen-Koordination ist brutals. Und wenn du halt dich so frei arbeiten kannst vor dem Tor, dann ist das halt eine Wahnsinnsstärke, wenn das halt, also entweder Urbas oder Weise machen denn ja meistens die Tore und zwischendurch mal so ein Wehrlitsch. Das sind ja die so die Buden machen im Powerplay. Aber ein Weise ist ja ganz vorne mit dabei. Und das wird ja einen Grund haben. Und erstmal musst du so irre sein und dich vor diesem Tor platzieren, wenn Jan Urbas da einen Schlagschuss raushaut. So, das ist schon der erste Punkt. Ja, wirklich. Also, wenn ich auf etwas keine Lust hätte, dann auf das. Und dennoch den Schläger so platziert reinhalten zu können in den richtigen Momenten, das ist schon dieses Geackere, dieses Gearbeitete. Ich mag Spieler, die einfach nur wirklich ackern und arbeiten für den Erfolg. Und das ist halt ein Sinnbild davon. Darum nicht der Beste, aber vielleicht der unterschätzteste Spieler im Slot in der DEL. So weit würde ich gehen.
Das ist vielleicht eine ganz, ganz gute Aussage dazu oder ein gutes Fazit, weil hast natürlich, wir können jetzt nicht alle aufzählen, aber bei vielen Top-Teams hast du Zach Boychuk, hast du bei Berlin, der natürlich auch eine Granate vorm Tor ist. Keine Ahnung, wen können wir in München nennen? Gucken wir mal eben Patrick Hager, auch wenn ich ihn nicht mag, ehrlich gesagt, zumindest als Eishockeyspieler. Ich finde ihn in Interviews immer sehr nett, aber auf dem Eis mag ich ihn einfach nicht. Auch überragend, geiler Eishockeyspieler. Und ja, hast halt einige Namen. Aber Christian Weise ist schon im Liga-Vergleich, glaube ich, sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, Top 5.
Ja, das ist nochmal eine Aussage. Mit der kann man doch arbeiten. Liste. Haken auch dahinter. Und wir haben eine neue These mit im Gepäck. Die müssen wir euch einmal vorstellen. Eine, wo man kurz wirklich drüber nachdenken muss, denke ich. Aber die neue Frathese der Woche ist, junge deutsche Spieler profitieren von Alex Sulzers Doppelfunktion als Vereins- und Nationaltrainer. Junge, da muss man mal aufpassen und mitschreiben, damit man die peilt. Aber
natürlich als Co-Trainer, ne? Ist klar, aber er ist im Trainerteam der Nationalmannschaft.
Ja, also ich sage es nochmal, junge deutsche Spieler profitieren von Alex Sulzers Doppelfunktion als Vereins- und Co-Trainer der Nationalmannschaft.
Korrekt.
Ja, nein, bitte begründen. pinguinspodcast@nordsee-zeitung.de, schreibt uns sehr, sehr gerne Oldschool, auch darüber. Wir lesen jede Mail, die von euch kommt. Und schreibt uns auch sehr, sehr gerne über unseren Instagram-Kanal. Da ist auch jede Nachricht von euch gern gesehen. Wir haben nochmal ganz kurz durch und dann werfen wir den Blick auf Halle Nummer 2 in Bremerhaven.
Powerbreak. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3. Auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
Dann lass uns starten, Malte, mit einem kontroversen Thema, das in Bremerhaven wieder so ein bisschen angefacht wurde. Ich weiß gar nicht ganz genau, warum das so der Fall war, warum das. Es kam so jetzt wieder aus dem Nichts, nachdem man immer mal wieder phasenweise darüber gesprochen hat. Wie gesagt, in Folge 128 haben wir darüber schon einmal gesprochen, uns Expertise mit ins Boot geholt und versuchten das schon alles so ein bisschen per Stand Punkte in die richtige Reihenfolge zu bringen. Hört da sehr, sehr gerne nochmal rein. Und wir versuchen es genau heute auch noch einmal, weil ich glaube, so laut waren die Rufe nach einer zweiten Halle lange nicht mehr, schätze ich, oder?
Nee, es gab zumindest nie so einen Aufruf auch online bei Instagram. Da sind ja viele dabei und ja, irgendwie ist das Thema sehr groß geworden. Jetzt gibt es viele Stimmen von überall, man kriegt viel mit, man hört sich viel um. Und da war es natürlich für uns eigentlich Pflicht, sich damit auch zu beschäftigen. Und wir haben ja vor einer Woche und auch vor zwei Wochen schon gesagt, Mensch, wir wollen da so ein bisschen Stimmen einholen. Zugegebenerweise haben wir auch da better late than never gearbeitet. Nicht ganz so früh drum gekümmert, aber es standen auch viele andere Dinge an. Nichtsdestotrotz haben wir viele Stimmen bekommen. Also das können wir schon mal vorwegnehmen. Haben den ersten Vorsitzenden des RLV Bremerhaven gleich dabei, Florian Müller. Dann blicken wir auf die alte Folge zurück, die du angesprochen hast, auf den Stadthallenchef Otmar Gimpel, der sich eben damals schon zu dem Thema geäußert hat, zu vielen Facetten. Und auch Sebastian Furchner darf nicht fehlen. Die Pinguins natürlich, ganz klar, gehören auch dazu. Also es wird eine muntere Runde gleich, kann man sagen.
So ist es. Wer soll den Anfang machen? Wer soll starten? Wer soll seinen ersten Wortfetzen in den Ring werfen?
Ich würde vorschlagen, dass wir zunächst mal Florian Müller hören, weil der nämlich gut begründen kann, warum dieses Thema jetzt gerade wieder aufgekocht ist.
Also das Thema zweite Eisfläche habe ich nochmal aufgegriffen, jetzt ganz aktuell, weil es einfach aktueller ist denn je. Wir haben steigende Mitgliederzahlen, wir haben einen Kinderzulauf, der einfach nicht mehr zu bewältigen ist mit der aktuellen Situation. Nicht nur mit der zweiten Eisfläche, die fehlt, sondern auch mit Umkleidekabinen, Duschmöglichkeiten, Infrastruktur allgemein. Es ist einfach nicht mehr zu bewältigen. Wir müssen Kinder teilweise nach Hause schicken. Wir müssen Kinder teilweise Mannschaften splitten und trennen und andere Kinder gerne anderen Vereine unterbringen, damit sie da Spielpraxis kriegen und sammeln. Wir sind teilweise mit 70 bis 100 Kindern auf dem Eis am Trainieren. Es fehlt an allen Ecken und Kanten, deswegen ist dieses Thema einfach auf der Prioritätenliste ganz, ganz nach oben gerutscht.
Also wenn ich mir vorstelle, dass man mit, also es klingt, man lacht jetzt drüber, aber eigentlich ist es ja ziemlich traurig, mit 100 Kindern auf einer Eisfläche trainieren muss, das ist schon fatal. Da kann die Lernkurve nicht nach oben gehen wahrscheinlich.
Ja, total. Also es ist für mich, ich wusste selber nicht, wir spielen beide selber kein Eishockey, sind nicht mit dem Stammverein leider in irgendeiner gewissen Art und Weise verknüpft, kriegen es von außen alles nur mit und sehen dann halt diese Umstände nicht, die sie halt auch haben. Umso schöner ist es, dass eben einer auch seine Stimme mal erheben kann, auch hier im Podcast, der ja so ein bisschen Reichweite wenigstens hat, um es mal darzulegen. Ich würde sagen, wir gehören ja so zum Durchschnitt. Die meisten wissen ja gar nicht, was für Konsequenzen das hat, wenn es keine zweite Eishalle gibt. Wir wissen ja nur oberflächlich betrachtet, zweite Eishalle wäre gut, damit alle vernünftig trainieren können und wir in Zukunft viele gute Nachwuchsspieler haben, was momentan ja nicht der Fall ist. So, das ist ja oberflächlich betrachtet. So würden wir ein Fazit sehen zu diesem Thema. Und darum finde ich es halt sehr, sehr gut, wirklich einen jemanden zu haben mit dem ersten Vorsitzenden des RIV jetzt in dem Fall, der uns wirklich ganz genau skizzieren kann, was hinterher dabei rauskommt, wenn wir keine zweite Eishalle haben, was der Ist-Zustand momentan ist, warum das Problem so groß ist. Und ich finde es absurd, mir vorzustellen, okay, da sitzen oder fahren 70, 80, 90, 100 Kinder und bei allen von denen hast du ja die Ambition, die sollen ja der nächste Star werden. Die sollen irgendwann mal für die Fischtown Penguins in der DEL spielen. Nicht nur bei den Jungs, sondern auch bei den Mädels, ne? Die willst du ja auch so weit entwickeln, dass sie irgendwann den ganz großen Step machen können, Richtung Nationalmannschaft oder so. Aber du stößt irgendwann an deine Grenzen. Da kannst du das beste Potenzial vor dir stehen haben und du kriegst es halt nicht aufs Eis rauf, weil du es halt nicht genug fördern kannst, obwohl du gerne wollen würdest. Und darum finde ich es sehr gut, diesen Blickwinkel mal anzunehmen und sich nicht immer nur zu beschweren, warum in Bremerhaven jetzt ja Gott sei Dank mit Müsing endlich mal wieder ein Nachwuchs nachgerückt ist, in dem Fall. Aber nicht nur immer zu beschweren, warum das eben nicht der Fall ist, sondern eben halt auch wirklich schwarz auf weiß zu sehen, Alter, es wird dafür so viel getan, hier wird 120% gegeben, Tag für Tag wird sich reingehauen in diese Aufgabe, aber es ist so deprimierend, weil du halt einfach nicht vorankommst in den jetzigen Umständen. So, wenn man eben halt der Audio Glauben schenken mag und das machen wir ja.
Ja, und völlig richtig erstmal, du hast einfach keine Möglichkeit, so, ich sag mal, professionell auszubilden, aber mit dem Fakt, dass du ja auch teilweise Kinder wieder nach Hause schicken musst oder zu anderen Vereinen, weil eben kein Platz ist, kannst du ja nicht mal mehr dein Breitensportangebot bieten, ne? Was ja für viele Kinder auch wahrscheinlich einfach gang und gäbe ist, dass sie das just for fun machen wollen, ja. Weil wir haben ja selber auch schon oder waren ein paar Mal Eislaufen, wenn du da mal einen Schläger in der Hand hast, das ist auch lustig, das macht schon Spaß. und das ist ja eigentlich auch sehr traurig, weil der Großteil ja in jedem Sportverein eigentlich in dieser Breitensportsparte letztendlich spielt. Und wenn man Kindern nicht das anbieten kann, worauf sie Lust haben, wo vielleicht ihr Interesse liegt, dass diesen Sport, dann werden sie diesem Sport halt auch nie treu bleiben. Wahrscheinlich nicht als Spieler, womöglich auch nicht als Fan der Pinguins. Kommt alles dazu, bauscht sich alles auf. Und deswegen, ja, sind die Gegebenheiten, so wie Florian sie auch dargestellt hat, echt sehr, sehr fatal.
Ja. Den kann man nichts hinzufügen. Also das ist auf jeden Fall, wenn man eine Pro-Kontra-Liste führen wollen würde, pro zweite Halle, dann wäre das ein dicker Strich natürlich für die zweite Halle. Wir werden auch Striche sammeln, finde ich zum Teil auch nachvollziehbare Striche auf der Kontra-Liste. Die wollen wir ja auch nicht außer Acht lassen. Wir wollen ja beide Seiten einmal hören. Aber definitiv ist das ein Punkt, den ich, vielleicht sogar zwei Striche wären das ja. Zum einen, du kriegst die Nachwuchsliga gefördert. Zum anderen, du willst ja auch irgendwann mal Nachwuchs in DL, also die sollen ja vom RIV Richtung Fischtown Penguins wandern. Dieser Step soll ja im Idealfall gegeben werden und wenn wir jetzt ganz utopisch denken, dann wäre das ja der Idealfall, dass dieses ohne Zwischenstation auch irgendwann gelingen könnte, sondern du kriegst die halt so ausgebildet in einer idealen Welt. Beim Justin Büsing war das ja zum Beispiel nicht der Fall, der ist mit einer Zwischenstation, weil eben halt auch der RIV Bremerhaven nicht so hoch spielt, ist er halt eben zu den Fischtown Penguins denn gekommen. Und das sind alles so Punkte, die eben halt absolut dafür sprechen im
Endeffekt. Das hat Florian uns übrigens auch mitgeteilt oder so erläutert, dass natürlich mit Justin Büsing ja alle irgendwie richtig glücklich sind, ne? So ein Bremerhavener Jung ist jetzt wieder da. Aber auch da vergessen ja viele, dass der viele Jahre weg war, weil er eben hier nicht die Möglichkeit hatte, sich so weiterzuentwickeln, professionell. Und Florian sagt auch, klar kann der Standort so weiterleben, ist logisch, ne? Den REV wird es immer so geben, aber wenn du professioneller werden willst, funktioniert es halt nicht. Und das muss ja eigentlich das angestrebte Ziel sein, dass eben dieser Verein auch in Kooperation mit den Profis professioneller wird, in jeglicher strukturellen Hinsicht. Und da ist die zweite Halle eben eigentlich unabdingbar, aber wir werden ja auch gleich nochmal darauf verweisen, was da alles mit zusammenhängt, welche Dinge vielleicht auch, ja, dagegen sprechen, sowohl aus politischer Sicht als auch aus Sicht des REV werden da noch so ein paar Gründe genannt, warum es eben nicht klappt. Und ja, ist auf jeden Fall ein diskutables Thema.
So ist es. Wir haben jetzt einmal die Seite des REV Bremerhaven, wir wollen aber auch die Sicht der Fischsturm Pinguins nicht außer Acht lassen. Und da haben wir mit Sebastian Furchner natürlich eine ideale Ansprechperson. Und euch wird es nicht wundern, dass er auch eher pro zweite Halle ist.
Na, erstmal hallo und vielen Dank, dass auch wir zu dem Thema zu Wort kommen dürfen. Ja, wie nehmen wir das Thema wahr? Es ist sehr präsent, gerade auch durch die Erfolge der Fishtown Penguins Profiabteilung hat natürlich das Thema Eishockey und Nachwuchsförderung auch nochmal eine ganz neue Dynamik aufgenommen. Wir sehen es ja auch immer wieder durch die Herausforderungen, die Champions League mit sich bringt, dass wir durch die Eisaufbereitung Trainings verpassen und auch der Nachwuchs sehr stark dadurch eingeschränkt ist. Und um auch nachhaltig Spieler für die erste Mannschaft auszubilden und diesen Anforderungen gerecht zu werden, auch dem Zulauf an Kindern, ist das Thema natürlich ja omnipräsent und logischerweise sind wir ein starker Befürworter dieser Thematik und wir würden uns natürlich wünschen, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Heranwachsenden und Männer, Frauen und alle, die den Eissport lieben und betreiben, dass wir natürlich mehr Trainingsmöglichkeiten hätten und damit natürlich auch eine verbesserte Ausbildung der einheimischen Spieler und nachhaltig würden wir natürlich auch mehr Spieler ausbilden, die dann auch den Sprung in die Profis schaffen können. Deswegen sind wir natürlich sehr stark daran interessiert und sehr ja, dankbar auch für jede Unterstützung, die dieses Thema einfach aufgreift und das auch publik macht, dass wir eben eine zweite Eisfläche brauchen. Vielen Dank.
Für mich noch ein ganz wichtiger Aspekt, den er auch genannt hat, wird oft vergessen, ist ja auch, oder er sagt Eissport. Ne, man denkt oft nur an Eishockey, aber wo Bremerhaven eigentlich auch immer ein sehr guter Standort für war, wo ich meine, dass es relativ große Erfolge auch gab, ist Eiskunstlauf. Mhm. Die werden wahrscheinlich komplett vergessen, oft bei dieser ganzen Geschichte. Was ich so mitbekomme, die müssen ihre Wettbewerbe, glaube ich, auch immer sehr früh morgens am Wochenende stattfinden lassen, irgendwie um 7 Uhr. Und ich weiß nicht, ob du um 7 Uhr morgens da deine Pirouetten wirklich hochprofessionell drehen kannst, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich sowieso nie, aber auch die Mädels und Jungs, die das tagtäglich trainieren, das ist natürlich, oder die Voraussetzung ist einfach schlecht. Und auch so, klar, greift Furchi den Aspekt auf, dass potenzielle Profis ausgebildet werden müssen, aber eben auch dieser Zulauf an Kindern abgedeckt werden muss. Und ich finde es eigentlich sehr bemerkenswert, wie klar er oder die Pinguins sich dann auch positionieren und sagen, macht darauf aufmerksam, dass wir diese zweite Halle brauchen.
Ja, absolut. Und ist wichtig, weil ich glaube, eine größere Instanz als die Fischsturm Pinguins gibt es nicht, die eine größere Strahlkraft haben. Es ist ja nun mal leider so, dass der REV Bremerhaven nicht diese Aufmerksamkeit bekommt, die sie bekommen sollten. Müssen wir uns auch selber ankreiden an manchen Fällen. So ehrlich müssen wir auch sein, dass wir dem mehr Aufmerksamkeit auch schenken müssen in den ein oder anderen Momenten.
Und aber, das, obwohl vor jedem Spiel groß, gibt mir ein R, gibt mir ein E, gibt mir ein V gerufen wird. Ne?
Das stimmt. Kontrovers. Aber viele wissen ja gar nicht, was es mit dem REV auf sich hat. Ich glaube, viele Fans, die in die Arena hingehen, dass es überhaupt einen Unterschied gibt. Und wo der Unterschied liegt zwischen den Fischsturm Pinguins und zwischen den REV Bremerhaven. Also da geht's ja schon los, dass eben halt das ins Gewissen reingerufen werden muss, einfach diesen Leuten und da leisten. Das hört sich schleimerisch an, aber ist wirklich 100% ernst gemeint, dass da viele eben halt auch ehrenamtlich so viel dazu beitragen, damit der Standort Bremerhaven, damit meine ich eben halt nicht nur die Fischstampinge, damit der Standort Bremerhaven, was Eissport angeht, eben halt so läuft, wie er läuft, eben halt mit sehr geringen Mitteln das Bestmögliche aus den Spielerinnen rausholen kann. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Vor allem, halt immer vor Augen, du hast es gerade schon gesagt, Eissport, ja, also du hast die Eiskunstläufer, du hast die Fischstampinguins, die Profisport, erste Liga, sind die zweitbeste Mannschaft Deutschlands, muss man sich auch immer mal wieder ins Gewissen rufen. Und dann hast du zig U-Mannschaften, Juniorinnen auch mit dabei, die dann da noch spielen, auch Erwachsenenmannschaften natürlich mit dabei. Und die alle unter einen Hut zu bekommen, in einem Betrieb, der wahrscheinlich von 8 bis 23 Uhr geht, ist utopisch und unmöglich. Und das sind eben halt die Punkte, dass sie es trotzdem zurzeit so hinbekommen. Aber ein ganz wichtiger Punkt, den ich nämlich auch aufgreifen wollte, ist, es steckt ja so ein von außen naiv betrachtet so ein Potenzial dahinter, hinter diesem Standort. Wir sind mit Bremerhaven und Wolfsburg sind wir die einzigen beiden Standorte im Norden. Ja, wir haben quasi ein Monopol, haben wir hier im Norden mit den beiden Vereinen. Und du hast, glaube ich, so eine Strahlkraft, potenziell gute Spieler aus dem Norden herzuholen zu den Fischstampinguins Bremerhaven. Der Weg ist vielleicht kürzer als nach NRW oder komplett in den Süden, wo sonst ja die Top Ausbildungsstätten sind, Düsseldorf, Mannheim, Köln, München, Berlin, wie es denn der Fall ist. Aber du hast ja so ein Potenzial hier, diese Spieler ranzubekommen, die eben halt nicht zu den Standorten ewig weit weggehen wollen. Und du kannst dieses Potenzial einfach nicht ausnutzen. Darauf endet ja irgendwie alles gefühlt. Die ganze Argumentation ist, du willst, aber kannst nicht. Und das ist halt echt der größte Painpoint, weil mit einer zweiten Halle würdest du auch, glaube ich, ganz andere Art von Spieler nochmal ranbekommen, ganz anderes Potenzial nochmal fördern können. Das eine ist ja Potenzial wirklich aus den Spielern herauszuholen, wirklich von, ich weiß nicht, wann geht man denn aufs Eis mit ganz jung? Ich mag es nicht sagen.
Boah, ich glaube, ich kenne Familien, wo die Kinder 4 oder 5 Jahre alt sind und schon spielen.
Okay.
Wow. Vielleicht sogar mit 3, kann sein. Also ich glaube, das geht schon ziemlich jung.
Krass. Ja, das ist zum einen das Potenzial, was du aus denen rauskramen willst, aber zum anderen ist natürlich auch im Jugendbereich, im U-Bereich, da wirklich die auch Potenzial ranzuschaffen und dass die eben halt die Attraktivität am Standort Bremerhaven sehen. Und das ist ja kaum möglich. Mit welcher Überzeugungsarbeit willst du solche Spieler mit Potenzial nach Bremerhaven holen? Also ich glaube, momentan spricht halt recht wenig, würde ich jetzt einfach behaupten, für den Standort, was ja auch sehr schade ist.
Richtig, und du hast ja auch die DNL-Mannschaft inzwischen, ne? Die ja sich da Jahr für Jahr den Arsch aufreißt und versucht da irgendwie mitzuhalten, die natürlich genau das gleiche Problem haben. Die Spieler finden es hier nicht sonderlich attraktiv, weil du kannst halt nicht so viel trainieren wie an anderen Standorten und so wirst du da ja nie größer werden. So musst du immer quasi in Anführungsstrichen ums Überleben kämpfen in dieser Liga. Und das ist natürlich schon sehr schade. Klar haben sie jetzt, ich kriege das so ein bisschen mit, haben jetzt den Philipp Kaschewski, der war ja mal aus Bremerhaven weggegangen, nach Krefeld in die Jugend, ist jetzt aber wieder da und der schießt schon ordentlich Tore für den RIV. Der hält das Schiff da so ein bisschen oben, glaube ich. Aber klar, du hast natürlich nicht die Topspieler wie andere Standorte hier, das ist klar.
Ja. Bevor wir auf die negativen Aspekte schauen, schätze ich, schauen wir noch einmal auf Florian Müller, oder?
Können wir machen. Ich würde einfach mal sagen, wir blicken auf die Resonanz, die er bisher bekommen hat zu diesem Thema, weil klar, der RIV hat das Thema groß gemacht. Es gibt von überall Stimmen dazu. Und bevor unsere Stimme noch ausführlicher dazu kommt, hören wir mal rein, was er sonst so gehört hat.
Also das Feedback von allen ist überall das Gleiche. Alle sehen das Problem. Alle sehen die großen Herausforderungen, die wir da bewältigen müssen. Alle sind der Meinung, es muss eine zweite Eisfläche kommen. Sowohl die Fischtown-Pinguins sehen das Problem, der RIV Bremerhaven sieht das Problem. Alle Eltern, die irgendwie beim Eishockey involviert sind, sehen das Problem. Die Eiskunstlaufabteilung sieht das Problem. Das Problem ist einfach nicht zu sehen. Selbst die Politik war letztes Jahr da vor Ort und hat sich das angeguckt und hat einstimmig gesagt, ja, Definitiv muss eine zweite Fläche her. Aber, wie es oft so ist, am Ende, wenn man dann über Geld sprechen muss, ist die Standardantwort, es ist kein Geld da. Für diese wichtige Sache ist leider kein Geld da. Das ist sehr, sehr schade. Das gilt jetzt für uns, Überzeugungsarbeit zu leisten. Dass vielleicht doch irgendwo anders eingespart wird und hier an die Kinder und die Zukunft des Sports gedacht wird.
Ja, einerseits dieses positive Feedback, andererseits dieser eine Faktor, der dagegen spricht, aber halt dieser eine riesige Faktor, der dagegen spricht. Und das ist so oft halt das Geld. Und damit hat Florian einen super Übergang zu dem hingemacht. Alles gut, Malte? Geht?
Ja. Geht.
Damit hat Florian eigentlich eine sehr schöne Überleitung gemacht zu einem Podcast-Gast, den wir letztes Jahr im Juni hatten wir den bei uns zu Gast. Im Podcast-Folge 128. Otmar Gimpel war zu Besuch, beziehungsweise Malte hat ihn besucht, wenn mich jetzt nichts täuscht. Du hattest ein kleines Interview mit ihm geführt. Damals war auch das Thema zweite Eishalle schon recht groß. Und wir haben ihn gefragt. Da muss man natürlich jetzt alles ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil das ist halt eine Meinung, die jetzt schon etwas länger her ist. Nichtsdestotrotz knüpft er halt an dem an, was Florian Müller halt auch gesagt hat. Er spricht halt die Punkte an, die eben halt dagegen sprechen. Er hat selber gesagt, das muss man auch erwähnen, weil wir das jetzt nicht reingeschnitten haben, dass er ein Befürworter ist, dass er es sieht, dass er auch die Wichtigkeit darin sieht. Eigentlich genau das, was Florian auch gerade schon gesagt hat. Die alle sagen, wir brauchen es, aber ein Punkt spricht dagegen und den spricht Otmar auch einmal an.
Wenn ich jetzt aber auf eine reine Eishalle schaue, um die aufzubauen und zu betreiben zu können, sind wir natürlich momentan in einer Situation, in der das alles andere als trivial ist. Also wir haben natürlich das Thema Strom. Eisbereitung ist ein massiver Stromschlucker. Der Strom muss finanziert werden. Und diese Finanzierung muss irgendwo sichergestellt werden. Wir als Stadtteile haben das nicht bei uns im Portfolio, dass wir sagen können, wir stellen mal eben noch mal ein paar Kilowattstunden. Also wir reden hier von, also bei der Eisarena reden wir von 1000 Megawattstunden im Jahr. So. Mhm. Ne, jetzt mal das übertragen auf eine andere Eishalle. Weitere 1000 Megawattstunden pro Jahr kann jeder, der einen Kilowattstundenpreis weiß, sich hochrechnen, was das für Kosten sind. Die müssen irgendwo getragen werden, also allein im Betrieb, der Strombetrieb. Da habe ich noch keine Halle errichtet. Wenn ich eine Halle errichte, hängt es ganz davon ab, in welchem Umfang mache ich das. Habe ich also eine ganz Schmalspur-Leichtbauweise oder mache ich das analog zur Eisarena? Alle wissen noch, die Eisarena damals, und das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, hat die knapp 18 Millionen Euro gekostet. So. Wenn Sie diese 18 Millionen Euro irgendwo her haben plötzlich, dann ist wiederum auch die Frage, ist der Strom, der ganze Betrieb finanziert? Weil Sie natürlich für den Betrieb einer solchen Halle nicht nur den Strom brauchen, sie brauchen das Personal, das ja auch irgendwie da sein muss. Bei uns arbeiten mehrere Eismeister im Schichtbetrieb, um das sicherzustellen, dass hier was läuft. Und wenn wir das alles übertragen, würden wir sagen, ja, wir können das machen, aber die Kosten tragen die Nutzer, dann sind wir schnell dabei, dass wir pro Stunde 1000 Euro nehmen müssten, damit es überhaupt finanzierbar ist. Also 1:1 finanzierbar. Das heißt, dann sind wir wieder bei der Frage, was will man und was gibt man dafür aus, weil natürlich am Ende ist immer ein kommunales Zuschussgeschäft bleibt. Und diese Frage muss tatsächlich breit diskutiert werden. Wo möchte man hin, damit man dann auch überhaupt erst in einen Lösungsweg kommt.
Wichtiger Fakt, den man natürlich dazu jetzt auch erwähnen muss, ihr habt ja gerade Otmar Gimpel gehört, er ist Geschäftsführer der Stadthalle und damit auch Geschäftsführer der Eisarena Bremerhaven, sprich, vielleicht manchen gar nicht so klar, darum will ich es nur nochmal in Erinnerung rufen, die Fischton Penguins sind nicht Eigentümer der Eishalle Bremerhaven, sie mieten diese quasi nur, nicht quasi, sie mieten diese nur für ihre Zwecke. Und damit haben sie halt nicht dieses große Mitbestimmungsrecht. Sie hatten sie damals nicht vom eigenen Geld erbaut, haben natürlich ein gutes Wörtchen damit gesprochen, aber sie gehört ihm halt nicht. Darum müssen es andere Leute entscheiden und dadurch kommt Sebastian Furchner halt ins Spiel, der sich dafür halt auch nur positiv äußern kann und nur gut zusprechen kann, aber nicht die finale Entscheidung dafür dann halt auch trägt. Vielleicht ein wichtiger Fakt, den man auch nochmal dazu sagen muss. Aber auch da, wie ich gerade schon meinte, Florian Müller hat es gesagt und Otmar Gimpel hat es quasi bestätigt. Man will diese zweite Halle, bloß man muss halt weiterdenken und das ist eben halt diesen Punkt, weil wir halt gerne beide Seiten beleuchten wollen, weil wir zeigen wollen, was spricht dafür, aber warum ist nichts passiert, dass es vielleicht auch Gründe gibt, die der ein oder andere nachvollziehbar findet, obwohl dieses Thema natürlich total vielschichtig ist und wir nur ganz oberflächlich darauf schauen können und nur einen geringen Blickwinkel geben können, was eigentlich komplett alles da reinfällt an Argumenten, die dafür und dagegen sprechen. Nun ist es halt auch einfach mal so, dass wenn wir halt für 15, 20, 25 Millionen eine Halle bauen würden, oder halt in dem Fall weniger, weil wir würden ja die rein zum Trainingszwecken nutzen, ohne Zuschauerbetrieb, nichtsdestotrotz für einige Millionen investieren müssten, dass das eben halt damit nicht gegeben ist und das ist halt wirklich ein wichtiger Faktor. Du willst ja ein perfektes Eis haben, damit du perfekte Trainingsbedingungen hast, ganz egal, ob für die Fischtown Penguins oder für den RIV Bremerhaven oder für die EiskunstläuferInnen, es spielt ja keine Rolle. In dem Fall. Und das kostet alles, es kostet Strom, es kostet Personal und das Personal muss ich auch erstmal bekommen. Das sind alles wichtige Punkte, plausible Gründe, auch wenn ich nichtsdestotrotz ein absoluter Befürworter für die zweite Halle bin. Das will ich trotzdem unterstreichen.
Ja, das sind wir natürlich beide, aber die Probleme, die da angesprochen werden mit den Finanzen, das spiegelt sich ja auch schon bei der Sanierung der Stadthalle beispielsweise wieder, beziehungsweise der Diskussion darüber, soll man lieber eine neue Stadthalle bauen oder soll man sie sanieren für viel Geld. Da ist es ja jetzt auch irgendwie in der Schwebe, wie viele Menschen dürfen da nächstes Jahr noch zu Veranstaltungen gehen. Und es ist ja eigentlich, es kann ja, ich will gar nicht sagen, dass das Geld mal eine untergeordnete Rolle spielen muss, aber es kann für einen Standort wie Bremerhaven, der sowohl in der Unterhaltungsbranche oder Tourismusbranche ziemlich groß ist, es kommen immer viele Touristen her, und auch in der Sportbranche durch die Penguins, die eben überragende Leistung zeigen, dass da viele drunter leiden müssen, das ist halt schwierig. Und ich glaube, klar, Otmar Gimpel hat auch gesagt, da muss man sich Gedanken machen. Vielleicht muss man sich Gedanken machen halt intensivieren. Ne? Vielleicht muss es, wie Florian Müller gesagt hat, auf der Prio-Liste einfach ein bisschen weiter nach oben rutschen, dass man da wirklich enger in den Austausch geht, dass man irgendwie versucht, Lösungen zu finden und nicht, ich weiß natürlich nicht, wie es läuft, aber nicht sich alle 5 Wochen mal zusammensetzt und sagt, Mensch, wir haben immer noch kein Geld. So, ne? Also das wird ja das Problem nicht lösen. Ne? Und da muss es viele Leute geben, die sich da irgendwie zusammenschließen und irgendwie auf einen Nenner kommen, um zumindest ja einen Ansatz zu finden.
Das meine ich halt mit diesen vielschichtigen Problemen, weil wir müssen ja auch ehrlich sein, um wieder einen Strich auf der Pro-Liste vielleicht machen zu können. Die Fischtown Penguins sind halt das Aushängeschild von der Stadt Bremerhaven. Dadurch kommen sie auf die Landkarte. Darum wird nicht nur negativ über die Arbeitslosigkeit und Kriminalität in Bremerhaven gesprochen, sondern eben halt über den erfolgreichen Sportstandort, beziehungsweise jetzt ja der erfolgreiche Eishockeystandort Bremerhaven. Er wird positiv erwähnt, er ist attraktiv wieder, er wird von außen positiv dargestellt, egal ob es jetzt in den Tagesthemen irgendwo ist, bei RTL die Berichterstattung oder in Anführungsstrichen halt nur bei Buten und Binnen am Abend. Es ist scheißegal, aber er wird halt positiv dargestellt, er zieht dann Leute an, die extra herkommen, die ein Eishockeyspiel sich angucken wollen. Wir haben auch schon einige Mails bekommen, die gesagt haben, gar nichts mit Bremerhaven zu tun gehabt, aber ich war einmal da und darum fahre ich jetzt immer wieder nach Bremerhaven, gucke mir das Spiel an und lege auch weitere Strecken dafür zurück. Also es ist ja schon so ein Magnet für Touristen, ein Magnet für Zuschauer. Wenn wir, und so ehrlich muss man ja auch sein, ohne jetzt einen Seitenhieb gegenüber den Eisbären Bremerhaven geben zu wollen, aber ohne den Fischtown Penguins, hätten wir nicht mehr viel, was Sport ausmacht in Bremerhaven. Fußball sind wir nicht wahnsinnig gut. Ich glaube, die Footballer kriegen jetzt auch nicht wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Dann gibt's eben halt die vermeintlichen Randsportarten, die jetzt ja auch nicht wahnsinnig viele Besucher anziehen. Die Basketballer, die haben die goldenen Zeiten jetzt leider auch hinter sich gelassen. Ich hoffe oder wir hoffen ja, dass sie demnächst irgendwann wiederkommen werden, dass Bremerhaven nicht nur eine Eishockey, sondern auch wieder eine Basketballstadt werden kann. Nichtsdestotrotz, Stand jetzt sind sie es halt nicht und sind eben halt nicht auf der Karte. Das sieht man ja auch an den Zuschauerzahlen. Und hätten sie das Eishockey nicht in Bremerhaven, dann wird es ganz schlimmer aussehen. Dann würden wir auf einmal doch in den Medien, in der Berichterstattung, in der Außendarstellung Bremerhaven doch nicht mehr so einen großen Stellenwert haben. Weil ich glaube, man unterschätzt, was für eine Strahlkraft die Fischtown Penguins haben. Und um diesen Erfolg eben halt wirklich auf lange Sicht beibehalten zu können. Momentan ist ganz viel Können der Geschäftsführung dabei, aber auch vielleicht zum Prozent auch ein bisschen Glück natürlich dabei, dass vieles, viele Rädchen ineinander greifen. Weil in jedem anderen Standort würdest du wahrscheinlich unter diesen Bedingungen nicht so professionell spielen können. Und ich glaube, dass sich viele in der Politik, kann ich mir vorstellen, gewagte These, darum will ich es vorher auch schon einmal sagen, aber natürlich auch auf diesen Erfolg ausruhen und sagen, hä, eine Eishalle, guck mal, es funktioniert doch auch so. Wir haben Justin Büsing, der jetzt zum Fischen und Penguins dazugestoßen ist. Siehste, vom Nachwuchs, da läuft es auch wieder langsam an. Wir haben die Fischen und Penguins, die im Finale im letzten Jahr standen. Das läuft doch alles wunderbar. Warum sollte man eine zweite Eishalle bauen? Und dann schläft das ganze Projekt so ein bisschen ein. Weil mit dem Erfolg sieht man jetzt keine wirklichen Argumente, warum man jetzt alles über Bord werfen sollte und vieles anders machen sollte. Was ich zum Hauch verstehen kann, aber auch zum Hauch vielleicht Naivität dann wiederum wäre.
Ihr müsstet sehen, wie Nico dabei gestikuliert.
Ja,
das ist eine Brandrede.
Das ist ein Thema, was sich bewegt, wirklich. Ich sollte Politiker werden.
Ja, ich finde es sehr, sehr gut, was du sagst. 100% kann ich nur zustimmen. Ich würde sagen, Nico, wir haben noch einen Aufruf eigentlich auch von Florian Müller, der das Ganze zumindest aus seiner Sicht so ein bisschen abrundet. Und nochmal bekräftigt, warum man sich mit diesem Thema auch als normaler Eishockey-Fan oder als normaler Mensch auseinandersetzen sollte. Und ich würde sagen, da hören wir mal rein.
Also ich möchte den Bremerhavenern und Bremerhavenerinnen auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass sie ihre Stimme für uns erheben. Schreibt Petition, meldet euch unter dem Hashtag alle für die zweite Halle. Auch gerade die Eltern der Kinder, die bei uns schon aktiv sind und spielen, zeigt unter dem Hashtag, unter welchen Voraussetzungen die Kinder da trainieren müssen. Ob es nun die ganz frühen Zeiten sind, die ganz späten Zeiten sind, wo man schon an der Halle sein muss. Ob es da die Situation ist, dass die Kinder sich im Anschnallraum umziehen müssen, keine Möglichkeit haben zu duschen. Oder dass sie mit 40, 50 Kindern in einer Kabine sitzen müssen und sich da umziehen müssen und da einfach Chaos herrscht. Egal was, Bilder, Videos, postet alles unter dem Hashtag alle für die zweite Halle und unterstützt uns da. Lasst uns gemeinsam laut werden und im nächsten Jahr wirklich gemeinsam dieses Ziel verfolgen, eine zweite Eisfläche dahin zu kriegen. Also man wird definitiv eine zweite Eisfläche aus dem Stegreif mit 90-95% auslasten können und dieses Potenzial darf nicht verschenkt werden. Das ist einfach so. Das betrifft nicht nur die Eishockeyspieler und die Eiskunstläufer. Die Eiskunstläufer, die zum Beispiel auch eine Warteliste haben, bis nach Meppen. Aber wir kriegen trotzdem jede Woche irgendwelche Anfragen, dass jemand Probetraining machen will oder das Eiskunstlaufen ausprobieren will. Auch da können wir einfach keine Zeiten mehr bieten. Die Flächen sind zu voll. Wir brauchen mehr Eiszeit. Und dafür bitte ich euch im Namen der Kinder, gemeinsam irgendwie aktiv zu werden. Und da werden wir noch ganz, ganz viele Aktionen planen im Anfang des nächsten Jahres. Aber wenn ihr auch Ideen habt, wenn ihr Anregungen habt, kommt auf uns zu, lasst uns gemeinsam was entwickeln, lasst uns gemeinsam laut sein. Und dann hoffen wir doch mal, dass wir irgendwann auf offene Ohren und offene Portemonnaies stoßen.
Wichtiger Aspekt nochmal, um darauf aufmerksam zu machen, ihr habt die Möglichkeit, das ganze Projekt zu unterstützen, dieses Thema noch größer zu machen, als es ohnehin schon geworden ist. Und die Aufmerksamkeit, haben wir ja, glaube ich, genug erläutert, hat es definitiv verdient. Hashtag alle für die zweite Halle ist bei Instagram vor allem eine, für mich ist es ein bisschen neu, es ist so eine Broadcast-Gruppe, glaube ich. Bin da nicht so drin in den Medien wie vielleicht Nico, aber wir werden euch das in unserer Story auf der Podcast-Seite auf jeden Fall verlinken und auch in den Story-Highlights. Ich hoffe auf ein bestätigendes Nicken von Nico, genau.
Hast du bekommen.
Und dann könnt ihr das da definitiv noch weiter verfolgen.
Dann würde ich noch einmal als letztes Wort und mal nochmal mit ins Boot holen, weil ich weiß, dass viele, und mit diesem Gefühl will ich den Otmar hier nicht aus dieser Folge wieder rausgehen lassen, natürlich jetzt mit Augenrollen dem begegnen, weil er halt der ist, der für manche einen pessimistischen Blick, für manche einen realistischen Blick auf die ganze Situation wirft. Aber ich finde es gut, dass man transparent eben halt mit der Situation umgeht und halt wirklich, dass er mit uns gesprochen hat damals und eben halt auch wirklich offen gesagt hat, warum eben halt Sachen dagegen sprechen. So, also auch eine gewisse Sache von Mut dann halt in dem Fall. Nichtsdestotrotz hat ihn Malte auch damals schon gefragt, komm, Und mal, sag mal, ein Blick in die Glaskugel. Egal ob realistisch, pessimistisch, optimistisch, wie siehst du es denn? Wann könnten wir denn mit einer zweiten Halle rechnen? Und da hören wir jetzt noch einmal rein.
Nach dem aktuellen Stand der Dinge, nach dem aktuellen Stand der Diskussion, gibt es eine politische Entscheidung dafür oder nicht, würde ich jetzt mal ganz, ich weiß nicht, ob es optimistisch ist oder realistisch oder pessimistisch ist, aber so, ich sag mal so, vor 2030 kriegen wir da nichts, keinen Fuß auf den Boden. Also, da wird nichts eröffnet.
Ja.
Andere mögen vielleicht schon behaupten, das ist sportlich, aber sehr viel früher, also wir reden jetzt hier nicht von ein, zwei Jahren.
Schwierig zu deuten natürlich, das Ganze, oder Malte? Also, einerseits sagt er so vielleicht optimistisch, vielleicht realistisch, aber er hat halt nicht gesagt, es ist ausgeschlossen. Und er hat schon so einen gewissen Maßstab mitgegeben und gesagt, so 2030, das könnte, Stand vor anderthalb Jahren, muss man natürlich auch alles erwähnen und vorsichtig sein, vielleicht sind wir jetzt auch bei 2031, das ist realistisch. Also wir reden, wenn wir über eine neue Halle reden, nicht von Projekt, selbst wenn alle zustimmen würden, was in ein, zwei Jahren denn hier sein wird. Ne?
Ja, ich denke mal, dass das auch alle wissen, ne? Also dass das jetzt nicht von heute auf morgen passiert, aber vielleicht kann man das Thema ja doch noch irgendwie beschleunigen, indem man sich, wie gesagt, intensiver damit auseinandersetzt. Die Bereitschaft ist ja da, hat ja auch Florian Müller gesagt. Die Bereitschaft aus der Politik ist auch da, grundsätzlich diesem Thema offen gegenüber zu stehen. Es scheitert halt wirklich an einem Aspekt, wo man irgendwelche Lösungen finden muss. Sei es irgendwelche staatlichen Förderungen, sei es vielleicht wie an anderen Standorten, dass auf einmal der große Sponsor aus der Erde springt und sagt, ey, ich hätte Bock, die vielleicht mit meinem Namen zu verkaufen, diese Halle. Gibt's ja auch bei Fußballstadien oft genug, dass irgendwelche Sponsoren da die Namensrechte haben. Wäre vielleicht auch ein Punkt, ohne dass ich da jetzt groß drüber nachgedacht habe, kam mir nur gerade so in den Sinn. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es trotzdem optimistisch, weil 2030 klingt immer so weit weg, aber so weit weg ist das eigentlich gar nicht mehr. Ja, ganz, ganz traurig, aber wahr. Und besser, als wenn er gesagt hätte, das ist in den nächsten 50 Jahren kein Thema.
Ja, ich find's, ich fand das in gewisser Art und Weise doch einen sehr positiven, ja, wie soll ich sagen, positiven Abschluss des Interviews von damals, den er denn genommen hat. Auch wenn ich mir sehr gut vorstellen kann, dass er nicht bei jedem so positiv angesehen wird. Aber ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen die Vor-Nachteile eine Einschätzung geben. Ihr habt jetzt unsere Einschätzung bekommen, wie wir es sehen. Wir sind absolut auf der Seite, es muss eine zweite Halle her. Ich habe meine Brandrede hier gehalten, meine gestikulierende Brandrede. Und das ist für mich eine der Hauptargumente denn gewesen. Also alle, Hashtag alle für die zweite Halle.
Merkt das ist das eigentlich auch ein cooler Folgentitel.
Stimmt. Ja, finde ich.
Würde ich sagen, nehmen wir, ne? Nico, wir haben jetzt schon sehr viel geredet hier. Wir haben aber Glück gehabt, dass also ausnahmsweise haben wir Glück gehabt, dass sowohl bei Instagram als auch bei den Mails nicht so viel kam die Woche. War natürlich auch mit zwei Niederlagen so ein bisschen gedrückte Stimmung. Mhm. Deswegen ist das gar nicht so wild. Wir haben zwei wichtige Dinge, die wir auf jeden Fall noch berichten müssen von Instagram. Zum einen ist es dieser bekannte Spotify-Jahresrückblick.
Ja.
Der kann jetzt gemacht werden oder kann generiert werden, wie auch immer man das nennen möchte. Und es haben schon viele von euch gemacht und uns markiert in den Instagram-Stories, dass wir zu den Top 5 Podcasts eures Jahres gehören, was absolut surreal ist, wenn man sich anguckt, neben wem wir da teilweise so aufgelistet ja, sind. Weil in der Regel sind wir auf jeden Fall neben Uff, dem Eisblock-Podcast, auch völlig zu Recht, und neben Gemischtes Hack.
Ich finde, genau dazwischen habe ich es auch schon selber so gesehen.
Ja, funny ist natürlich, dass bei mir der Pinguins Podcast nicht zu dem Top 5 Podcast des Jahres gehört, weil, so ehrlich muss ich sein, so zweimal nochmal anhören den Podcast mag ich auch einfach nicht so gerne die eigene Stimme, ne? Das ist so ein bisschen schwierig. Deswegen wundert euch da nicht, aber euch reposten wir sehr gerne. Falls da noch so ein paar Menschen sind, die das noch nicht gemacht haben oder noch nicht generiert haben, schaut mal rein. Vielleicht sind wir ja dabei. Teilweise sind wir bei Leuten bei, die uns erst seit einem Jahr kennen. Also ja, es ist Liebe auf den ersten Blick quasi gewesen. Und wir freuen uns wirklich richtig, richtig, richtig doll darüber, dass wir da in euren Stories verlinkt sind.
Genau, also gerne einmal einen Screenshot machen, verlinken und erstmal geht unser Herz dann auf und wir würden euch sehr, sehr gerne reposten, was das angeht. Ja, schön gesagt, Mann.
Danke. Nächster Punkt, der zeigt, dass unsere Community überragend ist. Christos Gudlewskis ist Spieler des Monats geworden, der DEL bei der Eishockey News. Verrückt.
Ein Klassiker.
Ich würde einfach mal behaupten, wir haben das Voting schon so ein bisschen noch gepusht auf den letzten Metern, weil er hat mit 1% Vorsprung nur gewonnen vor Austin Keating von Ingolstadt, der es im Übrigen auch verdient hätte, wenn man ehrlich ist. Der hat auch einen Wahnsinnsmonat gehabt.
Aber halt 1% weniger.
Aber 1% weniger, weil Ingolstadt eben auch nicht so gute Fans wie Bremerhaven hat.
So.
Und Christos Gudlewskis kriegt wieder seinen Preis. Man weiß nicht was, weil er hat ja schon alles.
Aber da werden wir.
Aber von mir, schon gesagt, oder du hast gesagt, Nico, ich stehe öfter auf dem Eis als mancher Spieler. auch wenn es immer nur kurz ist, aber ich freue mich darüber natürlich sehr. Bin gespannt, wie Christos reagiert. Und wie gesagt, ich weiß nicht, was er kriegt. Also er hat ja alles. Er hat dieses Trikot, er hat alle Sonderbücher, er hat die Urkunden. Es ist das dritte Mal für ihn dieses Jahr. Bild mit mir will er auch natürlich. Das ist das Einzige, was er vielleicht immer wieder gerne hat. Ansonsten wird es schwierig. Nein, aber ihr habt da den Sieg auf jeden Fall herbeigevotet. Und dafür nochmal vielen, vielen Dank. Habt ihr gut gemacht.
Jetzt ist ja wieder Maxi Franz-Rip dran. Ne? Jetzt müssen wir das ja immer einen Goalie-Wechsel machen, dass wir uns den Eishockey-News Spieler des Monats krallen. Also es muss es ja wieder
tun. Ich wollte gerade sagen, das Problem ist nur, ich glaube, durch das 0-4 in Iserlohn, was ja schon im Dezember war, wird das schwierig für Maxi,
da noch ranzukommen. Aber ich glaube, Christos Gudlewskis hat einen guten Step in Richtung Spieler des Monats Dezember gemacht.
Das kannst du ja auch keinem mehr erzählen. Aber wir warten erstmal ab. Nee, aber good point. Er hat wieder zu Null gespielt. Ja, was soll man sagen? Ist irre.
Haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, ne? Haben wir so als normal so angesehen.
Vierter Shutout in dieser Saison schon für Gudlewskis.
Absurd.
Gestern die Penguins hatten auch beim Spiel dann auf der LED-Wand oben Christos The Wall. Fand ich cool.
Ja, sehr geil. Ja,
sehr geile Grafik, wer auch immer die gemacht hat. Top. Und das hat uns auch unsere Carla Kolumna geschickt, nochmal ein Bild davon. Also
geil.
Sehr, sehr cool. Und auch der Eisblock hat wieder über die Penguins-Torhüter geschrieben. Hat gesagt, sie würden gerne mal einen Tag die beiden sein. Es wäre ein schönes Erlebnis. Also keiner kommt aus dem Schwärmen heraus. Ihr nicht, wir nicht, der Eisblock nicht. Und völlig zu Recht. Also unsere Torhüter, einfach sensationell. Ansonsten, Nico, können wir das so abhaken für diese Woche? Da ist nichts gekommen. Nils hat uns noch so eine kleine Zwischenbilanz geschickt. Die können wir vielleicht nächste Woche nochmal aufgreifen. Da ist die immer noch aktuell. Das passt ganz gut. Thema Chancenverwertung hat uns Christoph was zugeschickt. Da sind wir uns, glaube ich, einig, haben wir auch schon beleuchtet. Deswegen haben wir in Genf definitiv verloren. Das kann man, glaube ich, sagen. Und ansonsten, Ice Manager Niklas führt immer noch vor allen Menschen, die dieses Spiel spielen. Bei Kicktipp, ich habe tatsächlich das letzte Spiel gestern, danach habe ich nicht mehr geschaut, aber eigentlich müsste Lisa von Lee noch führen. Ich schaue einmal ganz schnell nach, der Vollständigkeit halber, falls die App laden möchte, was sie gerade nicht möchte. Jetzt ganz langsam kommt's. Die Ladezeit ist länger als gewöhnlich. Ja, das habe ich gemerkt. So, doch Lisa von Lee deutlich sogar vorne. 9 Punkte Vorsprung vor Platz 2. Aber ja, die Führenden setzen sich überall durch. Und Nico, dann habe ich noch eine schnelle Frage der Woche für dich mitgebracht. Die haken wir definitiv noch ab. Thema Weihnachten,
stimmt,
wir kommen da nicht raus.
Aber ich habe schon wieder vergessen, dass es die ja jetzt auch wieder gibt.
Ja. Thema Wichteln. Bist du ein Wichtel-Fan?
Nie gemacht, nee. Also du Fan, kennst ich wäre bestimmt, wenn ich es mal gemacht hätte.
Du kennst das Prinzip vom Wichteln.
Ja, ja.
Gut.
Kenne ich.
Welchen Pinguinspieler würdest du denn gerne beim Wichteln ziehen? Oh. Und was würdest du ihm schenken?
Boah, das sind zwei Fragen. Warte, ich muss überlegen. Welchen Spieler würde ich gern ziehen oder was würde ich? Ich glaube, ich würde gerne mit Gefahr hin, dass ich mit einem blauen Auge da rausgehe, Christian Weise ziehen. Und ich glaube, ich würde ihn aus Gag einfach Boxhandschuhe schicken. Ich glaube, das wäre so die Idee. Oder
ja,
Miha Berlitsch einfach eine witzige Brille, weil er immer so grimmig guckt. Um das ein bisschen aufzulockern, seinen Gesichtsausdruck. Das wäre so mein Vorschlag.
Sehr, gut. Sehr geil. Ja, ja, finde ich gut. Ich hatte ein bisschen mehr Zeit, mir Gedanken zu machen. Das ist natürlich ein bisschen
witziger unfair. Brille für mich erwähnt, wirst du jetzt eh nicht dran vorbeikommen.
Nee, komme ich auch nicht. Für spontan super Einfall. Wirklich, also Hut ab. Bei mir war es so ein bisschen, ich hätte eigentlich ganz gerne entweder Dominik Uher gezogen und ihm irgendwie so eine CD geschenkt mit Best of Deutscher Schlager. So, aber auch richtig die Schinken von Andrea Berg und so mit drauf. Du musst
den Hintergrund kurz erzählen zu der Story.
Genau, wir waren mal da in den Katakomben und Dominik Uher hört gerne deutschen Schlager. Der ist da so ein bisschen, zumindest damals war er Kabinen-DJ und hat da die richtig, richtigen Kracher angeschmissen. Hat nicht jeder gefeiert, aber er fand es gut. Oder ansonsten wäre Maxi Franzrepp noch ein potenzieller Kandidat, weil er hat doch letztens bei der Frage der Woche gesagt, dass er im Moment oft die Biene Sumsum hört mit seiner Tochter. Und vielleicht da so ein passendes Kuscheltier einfach mal, ne? Auch einfach mal für zu Hause.
Ist auch schön. Geht ein bisschen weg von den Boxhandschuhen von Christian Weise, aber auch eine schöne Idee.
Prinzipiell alles gute Ideen, wird nur wahrscheinlich niemals umgesetzt.
Ja, schade eigentlich.
Nico, dann müssen wir noch schnell tippen. Wir spielen am Donnerstag bereits auswärts in Ingolstadt. Der Topspiel.
Boah, wahrscheinlich so Top-Spiel. Ein bisschen das Team der Saison bislang. Oder kann man die Überraschung der Saison sagen? Ich wüsste nicht, welches Team noch überraschender performt. Also ich wusste, dass Ingolstadt Saison, ne? Stark ist, aber dass sie so stark sind, hätte ich nicht gedacht. Aber hau mir weg, ne?
Meinst du?
Nicht? Glaubst du eher Sonntag an Sieg?
Ja. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass wir sogar beide Spiele irgendwie gewinnen, aber ich werde für das Donnerstagsspiel eine Verlängerungsniederlage tippen.
Ich sag Verlängerungssieg.
3-2?
Ja.
Ich sag 3-2 Niederlage nach Verlängerung.
Okay. Schade. Ja, hoffen wir, dass ich recht behalte. Und dann spielen wir zu Hause gegen Nürnberg.
Ja, wird 9-0.
Nürnberg ist nee, das machen wir
nur auswärts. Ja, Nico, du lasst auswärts, haben wir auch 9-0 gewonnen.
Ja, aber wir machen das ja nur auswärts. 7-1 Frankfurt, 9-0 Nürnberg, nur auswärts. Zu Hause machen wir es enger.
Ich denke mal, Nürnberg wird es auch ein bisschen besser machen als im ersten Vergleich.
Nürnberg ist für mich, ich glaube, darüber hatten wir auch kurz gesprochen in der Halle, ne? Eine absurde Mannschaft, wirklich. Den einen Tag gewinnt sie gegen Berlin 4-0, den anderen Tag verlieren sie 5-1 gegen Iserlohn, so gefühlt.
Und die sind das personifizierte Glücksspiel, kann man sagen.
Ja, kannst du auch eine Münze werfen. Also die Wahrscheinlichkeit genauso hoch. Was machen wir da draus?
Aber hätten die nicht ihre Einbrüche, so ihre wirklich komischen Einbrüche, wären die für mich die Überraschung der Saison.
Ja, ne? Aber so, dann sind so Spiele dabei, so zwischendurch, so denke, zum Beispiel das 9-0, wo ich so denke, was macht ihr da oben? Geht weg da.
Ja.
Nicht. Und wir werden uns nach dem 4-1-Sieg der Fischstamm Penguins auch fragen, was macht ihr da oben? Ich weiß gar nicht, sind die überhaupt da oben? Ich weiß gar nicht, welcher Platz die sind. Ich schaue nach in der Zeit, wo du tippst.
Ich glaube, die sind 9., 10., so um den Dreh.
Okay, da wo man sie auch hingetippt hätte wahrscheinlich, ne?
Ja, aber punktetechnisch ganz solide, glaube ich. 33 9. müssen sie haben.
Ja, stark. Ist doch nicht viel. Top. Also Straubing hat nur einen Punkt mehr.
Ja, die haben auch schlecht angefangen. Ich sag 4-2. 4-2.
4-2? Okay, ein Standardergebnis, ne? Irgendwie 4-2 ist so ein bisschen, im Fußball sagt man ja Hausfrauen-Tipp, so ein bisschen flapsig, wenn man 2-1 tippt. Das ist für mich so ein 4-2-Tipp im Eishockey.
Aber für mich hat das nicht so das Potenzial, dass es ein gänzlich anderes Spiel wird als gegen Schwenning.
Ja, mir fehlt so ein bisschen der Spektakel-Malte.
Ja, ich kann ja mal gucken, was ich in unserer Tipprunde getippt habe vor der Saison.
Ja.
Können wir mal gucken, was dabei rumgekommen ist. Also da habe ich zum Beispiel 4-2 Sieg Ingolstadt getippt, schon vor Saisonstart. Heißt, ich wusste natürlich, dass sie überraschen werden, ist klar. Und dann 3-2 gegen Nürnberg.
Ich habe
solide Tipps.
Ich hab mich verdrückt. Solide Tipps, du hast auf Niederlage getippt, Vogel.
Ja, aber von der Form her kann man da mitgehen.
Ladezeit ist länger als gewöhnlich.
Das liegt an der App, nicht an mir. Das ist auch gut.
Ja, das ist jetzt blöd. Aber vielleicht auch besser so. Vielleicht will mich die App auch nur schützen von dem, was ich da Grandioses getippt habe. Ich bin mir selber unsicher. Gibt es noch einen letzten Versuch? Jetzt habe ich es. Oha, das wird aber, da habe ich ein Spektakel aber getippt.
Ah, erzähl.
Das wird eine souveräne 2-1 Niederlage gegen Ingolstadt. Und ein 4-2 Sieg gegen Nürnberg. Vor der Saison getippt, Freunde der Sonne.
Ja. Es ist echt faszinierend, in dieser Tipprunde kann man ja mal kurz auflösen. Wir sind da zu dritt drin. Und wir sind sehr, sehr nah beieinander bei den Punkten. Das heißt, wir hatten wirklich eigentlich exakt die gleichen Ansätze.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Na gut.
So, Nico, ich muss ins Bett.
Ja, ich auch. 22.33 Uhr haben wir. Ich auch. Ich auf jeden
Fall. Meine Freundin hat noch vor Podcast-Aufnahme gesagt, mach mal wirklich maximal eine Stunde.
Ja, jetzt haben wir Stündchen 25. Knapp.
Es nützt ja nichts. Was sollen wir machen? Zweite Eishalle polarisiert.
Das stimmt, hat aber Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wenn ihr noch Sachen habt, wie ihr euch beteiligen wollt in gewisser Art und Weise, dann schreibt uns sehr, sehr gerne pinguinspodcast@nordsee-zeitung.de oder wie gesagt über unseren Instagram-Kanal seid ihr auch herzlich willkommen. Folgt uns da auch sehr gerne und schreibt uns eine Nachricht oder einen Kommentar unter dem Podcast-Post, wenn der Podcast online ist. Dann werden wir immer einen Post machen. Und darunter könnt ihr auch immer reichlich entweder diskutieren oder auch Feedback geben, sei es positiv oder negativ. Haut's doch sehr, sehr gerne raus. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Denn Malte, du bist ja Gott sei Dank wieder einigermaßen gesund, ein bisschen Husten wieder bekommen, ne? Den kriegst du
auch. Ich weiß auch nicht, da habe ich wirklich alle Jahre lang mal so einen langfristigen Husten. Keine Ahnung, wieso. Aber
ja. Podcast super.
Ja, ja. War auch nur viermal, glaube ich, heute.
Eure Ohren sind wahrscheinlich explodiert, die vier Meilen, aber sei es drum.
Tut mir leid.
Man muss einstecken können auch. Genau, und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Zwei Spiele sind dann um, Ingolstadt und Nürnberg. Und dann bleiben uns nur noch die letzten Hinweise auf nordsee-zeitung.de. Dort bekommt ihr alle Infos. Wenn es eine neue zweite Halle geben sollte, dann werdet ihr es mit Sicherheit auf nordsee-zeitung.de als erstes erfahren, aber dort erfahrt ihr natürlich auch alles zu den kommenden Spielen. Und wenn ihr euch fragt, wie die Stadt wohl diese zweite Eishalle finanzieren wird, dann kann ich euch sagen, mit der offiziellen Kreditkarte der Fischtown Pinguins. Die könnt ihr nämlich auch haben unter vespa.de und bei eurer Visa Elbe Sparkasse des Vertrauens. Da könnt ihr
erstmal 18 holen. Millionen aufladen.
Ja, wer nicht, Malte? Das ist bei mir ein Standard, ist das. Also, ja. Podcast ist lukrativ geworden.
Schön wär's.
Das stimmt. So, wir hören uns in einer Woche wieder. Malte wird wieder zu 100% bitte fit. Ich glaube, das letzte Mal, als ich das sagte, wurde ich richtig krank.
Genau deswegen. Bleib fit. Toi, toi, toi.
Ich gebe mir Mühe. Bis nächste Woche. Haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Der Pinguins Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.